Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wir dröseln auf, was bislang bekannt ist über die Situation der Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Sind die Plagiatsvorwürfe gegen Alexandra Födel-Schmid gerechtfertigt oder handelt es sich um eine Hetzjagd? Außerdem sind wir bei zwei Uraufführungen am Berliner Gorki-Theater und in der Dresdner Semperoper. Wir empfehlen eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin und lassen uns beschreiben, was wir nicht sehen konnten. Die Kunst auf der Lagos-Biennale in Nigeria. Als der deutsch-iranische Autor Behzad Kerimkhani vor 2 Jahren beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb einen Auszug aus seinem Debütroman Hund, Wolf, Schokal lesen durfte, da hatte er überlegt, das mit einer Rasierklinge auf der Zunge zu tun. Ein Verweis auf Reinhard Götz, der sich einst mit einer Rasierklinge die Stirn aufgeritzt hat. Zugleich aber ein Verweis auf Khanis gewaltbereiten Protagonisten Saum. Das ist ein junger Gangster aus Berlin-Neukölln, der ähnlich wie der Autor selbst Mitte der 80er Jahre mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland geflohen ist. Behzad Kerimkhani las dann aber doch ohne Rasierklinge, gewann auch nicht den Bachmann-Preis, aber mit diesem Gangster-Rap-Roman über 2 Brüder im Neukölln der 90er Jahre sorgte er für Aufsehen. Jetzt hat der Regisseur Nurkan Erpulat am Berliner Gorki-Theater die Uraufführung inszeniert und die Kritikerin Barbara Behrendt kommt direkt aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist das genau für eine Geschichte, die in diesem Roman erzählt wird?
Ja, Behzad Kerimkhani erzählt von diesen Brüdern Saum und Nima, die mit ihrem Vater Mitte der 80er Jahre aus dem Iran nach Neukölln geflohen sind. Die Mutter ist im iranischen Foltergefängnis hingerichtet worden. Der Vater hat durch Polizeischüsse ein Bein verloren und fährt jetzt in Berlin Taxi, kommt aber so gar nicht an in diesem neuen Leben, hat auch überhaupt keine emotionalen Kapazitäten für die Luxusprobleme seiner beiden Söhne, also im Vergleich zur Verfolgung im Iran. Und der ältere Saum entwickelt sich dann eben zum brutalen Schläger, während Nima sich ins Skaten rettet, dann auch aufs Gymnasium kommt, zwar Drogen dealt, aber nie gewalttätig wird. Das ist schon eine sehr fesselnde Geschichte über das Fremdsein in Deutschland, über auch das Ausweglose dieser Lebenswege, die sich so zwischen Drogen, Rap, Hip-Hop, dicken Autos, scharfen Hunden, Mord, Gewalt, Knast dann abspielen. Das klingt jetzt ganz schön nach Gangster-Folklore, aber das Besondere an diesem Text ist seine Kunstsprache. Das ist eine poetische, melancholische, auch bildstarke Sprache, die mit Märchenmotiven, auch ein bisschen mit Surrealem spielt. Und aufgrund dieser Sprache kommt man diesem Saum dann auch nah, weil es so krass ist, wie dieser kluge, fantasievolle Junge in so ein Koordinatensystem gerät, wo nur noch die Hackordnung zählt. Also entweder lachen oder ausgelacht werden oder töten oder getötet werden. Da gibt es keine Freundschaft, da gibt es auch keine Liebe oder keine Frau und auch keinen Sex.
Und was für ein Typ ist das auf der Bühne?
Also nicht einer mit Rasierklinge im Mund, die kommt nur ganz zum Ende, mal kurz zum Vorschein. Erstmal muss man sagen, dass es ein reiner Männercast ist. Das sind 5 Schauspieler, die immer mal wieder auch Erzähler geben. Gerade am Anfang gibt es da so lange Erzählpassagen, wo eigentlich wenig dialogisch passiert, sondern erstmal die Flucht geschildert wird. Darüber hinaus gibt es 2 Kinder, 2 Jungs. Der eine spielt Saums kleinen Bruder Nima und der andere sozusagen Saums innere Stimme, wenn man so will. Und Nimas Geschichte wird hier aber dezidiert nicht erzählt. Also der kleine Bruder, der die Dinge anders macht, der taucht eigentlich nur sehr am Rande auf. Im Zentrum steht Saum und stehen die anderen pseudoharten Gangster-Jungs. Die stellen schon ziemlich viel Testosteron aus mit ihrem Bruder und Respektgehabe. Saum wird von Doa Gürler gespielt. Das ist fast der zarteste Schauspieler der Gruppe, dem man diese Angst vor der körperlichen Auseinandersetzung sofort abnimmt und der wirklich viel tun muss, um sich in diesen ersten Kampf reinzureden.
Es gibt Angst nicht und der Schmerz kommt erst am nächsten Tag, wenn er überhaupt kommt. Geschwollene Hände, mit denen du nicht zum Arzt gehst und die Ruhm bedeuten. Es gibt auch Gesetze nicht, Staat nicht, Richter nicht, Henker nicht, Polizei nicht. Wenn sie überhaupt kommt, kommt sie irgendwann und irgendwann gibt es nicht. Es gibt nur jetzt und es gibt den Sound, wenn Fleisch auf Fleisch trifft. Wenn ein Nasenbein bricht, ein Kiefer, brechende Gesichter gibt es. Und du musst atmen, damit du ruhig bleibst und besser triffst, öfter triffst und mehr kaputt machst. Und wenn du weißt, dass er, Wenn du weißt, dass er wiederkommt, dann musst du ihn so kaputt machen, dass er kaputt bleibt. Und später musst du ihn unbedingt nochmal kaputt machen. Unbedingt. Damit er weiß, dass er der Ruhe nicht trauen kann. Dass Frieden nur Waffenstillstand ist. Dann erst hast du gewonnen.
Was los, Fotze?
Ja, und das ist dann auch dieser eindrückliche Wendepunkt. Hier wird Zorm, wie er sagt, von der Hyäne zum Löwen und die körperlichen Ticks, die er hat, so ein Zucken, das den ganzen Oberkörper durchläuft, das wird dann auch immer schlimmer.
Im Buch spielen Rap und Hip-Hop der 90er eine große Rolle. Wie ist das hier? Also zum Inszenierungsteam gehören ja auch der Musiker Michael Harvis und die Choreografin Moshkan Hashemian.
Also es gibt schon so ein paar Gangster-Rap-Songs zwischendurch, aber es ist jetzt nicht so, dass die Musik den Takt der Inszenierung vorgibt. Oft dient die Musik eher so dazu, Szene nochmal anders atmosphärisch zu untermalen. Es gibt zum Beispiel so eine brutale Schlägerszene im Gefängnis, die dauert wirklich sehr lange. Da knüppelt ein Polizist, die sich prügelnden Insassen nieder. Und das geschieht, da kommt dann auch die Choreografie ins Spiel, in Zeitlupe, unterlegt mit so einer Streichermusik. Und zwischendurch bewegen sich die Schauspieler auch mal so tänzerisch über die Bühne, die übrigens in so zwei Rahmen gefasst ist, wie ein Fernsehrahmen oder auch ein Bilderrahmen. Dieses Tänzerische hat mir jetzt nicht so eingeleuchtet, aber allein für die Gewaltszenen braucht es natürlich irgendeine Form der Choreografie. Ist ja immer eine schwierige Frage, wie stellt man Gewalt auf der Bühne dar? Hier wird es eher kunstvoll angedeutet. Da spielt Realismus keine Rolle. Das ist keine schlechte Lösung, aber es wirkt doch auch ein bisschen harmlos. Überhaupt macht der Abend immer wieder Sprünge. Einerseits will er eben die Hoffnungslosigkeit dieser Lebenswege skizzieren. Andererseits mokiert er sich aber auch ganz schön über die Lächerlichkeit dieser harten Jungs, die eigentlich gar nicht so viel auf dem Kasten haben.
Nurkan Erpulat, der Regisseur, ist Spezialist für bewegende Migrationsgeschichten auf der Bühne. Er hat schon mehrere Romane der Gegenwartsliteratur auf die Bühne gebracht. Zuletzt ja Chins von Fatma Aydemir, hat letztes Jahr den Friedrich-Luft-Preis gewonnen. Ja, jetzt sagen Sie, ein bisschen harmlos ist das doch?
Ich finde schon, also es gelingt nur zum Teil, diese Emotionalität dieses Romans wirklich deutlich rüberzubringen, weil es schwer ist, diese Gangstergeschichte und ihre Figuren auf der Bühne nicht so total klischiert wirken zu lassen. Also das Bühnengeschehen ist halt nun mal reduzierter und da können sich diese Feinheiten der Erzählung nicht so ganz erschließen. Und da wird dann halt schnell eine Schlägerbiografie ohne die nötigen Zwischentöne draus. Was der Roman zu vermeiden schafft mit seiner Sprache, das geht hier so ein bisschen unter. Es wird trotzdem deutlich, dass das die Geschichte eines Jungen ist, der in der Gesellschaft wirklich keine Chance hat, weil er so alleine gelassen hat, weil es auch keine Vorbilder gibt. Diese Gebrochenheit der Figuren, wie wir es auch in dem Ton gehört haben, die bleibt aber begrenzt. Das sind schon eher Klischees, die sich da vermitteln. Es ist schon ein rasanter Abend, zum Teil auch berührend, aber ich finde ein bisschen zu unterkomplex.
Barbara Behrendt über die heutige Uraufführung am Berliner Gorki-Theater. Nurkan Erpulat hat den Roman Hund, Wolf, Schakal von Behzad Kerimkhani auf die Bühne gebracht. Danke.
Gerne.
Der Fall Alexandra Föderl-Schmid hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt und Vertraute, aber auch die Öffentlichkeit sehr beunruhigt. Erst wurde die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung von der Polizei gesucht, ein Suizidverdacht stand im Raum. Gestern Vormittag dann Erleichterung. Die österreichische Polizei fand die Journalistin unter einer Brücke des Inn direkt an der deutschen Grenze. Sie sei unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Schlimmste ist also nicht passiert, doch stehen Fragen im Raum. Wie konnte es so weit kommen? Manche Medien schreiben von einer Hetzjagd auf die Journalistin, gegen die auch Plagiatsvorwürfe im Raum stehen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone in München. Erstmal, wie geht's Alexandra Föderl-Schmid?
Gegenüber gestern gibt's nichts Neues, sagte mir heute Abend die Landespolizei Oberösterreich. Zum Gesundheitszustand äußere man sich grundsätzlich nicht. Auch die Süddeutsche Zeitung, ihr Arbeitgeber, gab gestern nur ein paar Zeilen auf Anfrage heraus. Redaktion und Verlag der Süddeutschen Zeitung seien überaus erleichtert und froh, dass Alexandra Föderl-Schmid von der Polizei im österreichischen Braunau aufgefunden worden sei. Aus Rücksicht auf die Kollegin und ihre Familie werde sich die Redaktion vorerst nicht zu dem Fall äußern.
Nun gab es ja im Vorfeld Plagiatsvorwürfe gegen die Journalistin. Sie hat sich deswegen auch Anfang dieser Woche aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Wie ist der Stand der Dinge da? Was ist dran an diesen Vorwürfen?
Also ich würde sagen, darüber muss schon noch ein Urteil gefällt werden, aber am besten erst, wenn die Untersuchung auch wirklich abgeschlossen ist. Gerade stehen erst so ein paar Bruchstücke einer Untersuchung im Raum. Auf der einen Seite gibt es einen Blogbeitrag des selbsternannten Plagiatjägers Stefan Weber aus Salzburg. Darin veröffentlicht er zwei, ich nenne es mal erste Stichproben zweier Plagiatsprüfungen. Er habe sich zum einen mit der 300-seitigen Doktorarbeit befasst und schreibt von 13, Zitat, haarsträubenden Plagiaten. Zum anderen habe er auch einige journalistische Artikel von Alexandra Füderl-Schmidt durchforstet und sei auch hier schon auf, Zitat, alarmierende Plagiate gestoßen, wie etwa die Übernahme eines Wikipedia-Absatzes ohne Kennzeichnung. Fehler bei der journalistischen Arbeit hatte Alexandra Füderl-Schmidt schon im Vorfeld eingeräumt, als das Portal Medieninsider im Dezember einige Plagiatsvorwürfe erhoben hatte. Für seine Untersuchung der Doktorarbeit jetzt bekommt Weber starken Gegenwind inzwischen von Barbara Todt. Sie ist promovierte Historikerin und Journalistin beim österreichischen Magazin Falter und sie schreibt, einige Plagiatsvorwürfe würden sich auf die Einleitung der Doktorarbeit beziehen. Ob man da jetzt ordentlich zitiere oder nicht, darüber könne man diskutieren, aber in den Quellenangaben am Schluss, am Ende der Dissertation sei dann alles korrekt angegeben. Das seien keine Plagiate im Sinne einer absichtlichen, missbräuchlichen, intellektuellen Fremdaneignung. Es gebe im weiteren Text eine Stelle, da sei dann wirklich ein Zitat nicht übernommen und nicht angegeben worden. Ein Fehler und an einer anderen Stelle stimme das Datum bei der Quellenangabe nicht. Das sage jetzt aber über die Qualität einer 300-Seiten-Arbeit nichts aus, schreibt Barbara Todt vom Falter.
Insgesamt gibt es viel Kritik an der Art, wie die Plagiatsvorwürfe öffentlich wurden. Der österreichische Standard, dessen Chefredakteurin Füderl-Schmidt ja früher war, schreibt von einer Hetzjagd. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Also ich persönlich würde jetzt zumindest zwei fragwürdige Sachverhalte mal versuchen, möglichst nüchtern ins Feld zu führen. Es geht hier ja wirklich um die Existenz einer Person und da weiß man als Journalist oder ganz generell weiß man als Journalist, es gibt Regeln für das Handwerk. Die erste Regel wäre, für Informationen wird nicht bezahlt. Jetzt hat sich Stefan Weber, dieser Gutachter, für sein Gutachten aber bezahlen lassen mit einem niedrigen vierstelligen Betrag, hört man. Beauftragt hat ihn das Internetportal News, N-I-U-S, geschrieben, betrieben vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Ob jetzt Weber wusste, dass dieses Portal vor allem für seine rechtspopulistische Ausrichtung bekannt ist und dann auch diese Erstergebnisse Webers in schon ziemlich reißerischer Aufmachung veröffentlicht hat, das habe ich Weber gestern gefragt in einem halbstündigen Interview. Aber heute Morgen hat Weber dann das gesamte Interview zurückgezogen mit der Begründung, er könne, Zitat, derzeit nichts sagen, was man nicht falsch verstehen könnte, Zitat Ende. Ich kann also jetzt nicht aus diesem Interview zitieren. Eine andere Frage von mir an Stefan Weber war auch folgende. Warum eigentlich hat er schon so früh dieses Zwischenergebnis veröffentlicht, wenn er sich doch den Anschein gibt, er sei ein Gutachter? Um ein akademisches Gutachten hat Füderl-Schmidt ihre Uni Salzburg kürzlich ja selbst gebeten. Und ein seriöses Gutachten einer Uni, das dauert mehrere Monate. Wir erinnern uns vielleicht an den Fall der Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey 2019. Da hat das Gutachten von Februar bis Oktober gedauert. Hier veröffentlicht Weber schon nach nicht einmal einer Woche sein Zwischenergebnis. Der Verdacht liegt jetzt schon nahe, dass sich Stefan Weber und News möglichst schnell in eine schon laufende Verdachtsdebatte einschalten wollten, ohne besondere Sorgfalt. Auch News habe ich damit schriftlich konfrontiert, das Portal hat mir bis jetzt nicht geantwortet.
Die interne Diskussion über mögliche Plagiate innerhalb der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, die wurde in den vergangenen Wochen mehrmals nach draußen gespielt, an das Portal Medieninsider. Daraufhin hat die SZ Telefon- und Dienstcomputer überprüfen lassen, um einen möglichen Maulwurf in den eigenen Reihen zu enttarnen. Das führte zur Kritik, die SZ würde die eigenen MitarbeiterInnen ausspähen. Wie geht die Süddeutsche Zeitung jetzt damit um?
Inzwischen transparent. Also die SZ hat, nachdem schon vieles öffentlich war, in der vergangenen Woche einen Artikel in eigener Sache veröffentlicht. Darin hat sie ihr Vorgehen so begründet, wenn interne vertrauliche Diskussionen aus Redaktionssitzungen nach draußen drängen, dann sei das eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, also eine Straftat, aber auch eine Verletzung des Redaktionsgeheimnisses. Und irgendwer aus der Redaktion muss es ja ausgeplaudert haben. Jetzt habe es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder die SZ schaltet die Polizei ein oder sie geht dem Fall selber nach. Die Polizei sei keine Option gewesen, denn dann wären ja auch viele vertrauliche Informationen der Redaktion in die Hände der Justiz gekommen. Also habe man selbst das Mail- und das Telefonsystem in der Redaktion nach Verbindungsdaten überprüft, um mögliche Verbindungen zu Medieninsider und damit vielleicht auch dem möglichen Maulwurf auf die Schliche zu kommen. Im Einvernehmen übrigens mit dem Betriebsrat ist das geschehen. Man habe dabei keine Mails inhaltlich durchleuchtet und man habe auch am Ende nichts gefunden. Rechtlich ist die SZ wohl auf der sicheren Seite. Auf der anderen, der ethischen Seite, fragen gerade viele, warum hat sich die SZ in letzter Zeit anscheinend vor allem mit der Suche nach diesem Maulwurf beschäftigt und nicht selbst und transparent die Plagiatsvorwürfe gegen eine stellvertretende Chefredakteurin geklärt.
Zu den Plagiatsvorwürfen gegen die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung Alexandra Föder-Schmidt und die Vorwürfe der Hetzjagd unser Kollege aus München Tobias Krone. Vielen Dank. Mein Dichten ist wie Dynamit, hat der studierte Jurist Kurt Bloch geschrieben, nachdem er unter dem Druck der Nazis in den Niederlanden untertauchen musste. Nicht zufällig heißt sein im Untergrund entstandenes, beißend satirisches Werk aus Collagen und Gedichten das Unterwasserkabarett. Im Jüdischen Museum Berlin werden die 95 Originalausgaben dieses Magazins nun erstmals öffentlich präsentiert. Eine dringende Empfehlung von Sebastian Engelbrecht.
Was das Jüdische Museum Berlin hier ans Licht bringt, ist einzigartig. Der Dortmunder Jude Kurt Bloch, 1908 geboren, eigentlich Jurist, verbrachte die Jahre 1942 bis Anfang 1945 im Versteck in den Niederlanden. Dort produzierte er eine Zeitschrift aus Collagen und Gedichten.
Ja, Deutschland wurde nach und nach in aller Welt das Land des Bösen, der Grausamkeit, der Tyrannie. Die Welt sah euer deutsches Wesen. Sie sah es und vergisst es nie. Ihr habt die Menschen aufgetrieben. Ihr habt die Menschen aufgescheucht. Hier, da und dort, hüben und drüben. Und doch nicht euer Ziel erreicht. Ihr habt gemartert und erschossen. Ihr habt gefoltert und gequält. Ihr habt das Blut der Welt vergossen fürs Hirngespinst, das euch beseelt.
Dieser Auszug aus Kurt Blochs Gedicht »Nazi-Tyrannie« vom 3. Juni 1944 ist nur eines von unzähligen Beispielen seiner beißenden Kritik, die oft ins Satirische geht. Poetisch verarbeitet Bloch das Zeitgeschehen, den Weltkrieg und das maßlose Blutvergießen durch die Deutschen. Mit beispielloser Kreativität schuf Bloch 95 Ausgaben seines »Unterwasserkabaretts«. Der Titel ist eine Anspielung auf den Ort der Produktion. Als Untergetauchter in den Niederlanden schrieb und produzierte Bloch seine 483 Gedichte, insgesamt 1200 Seiten aus Fotomontagen und Texten. Das vermeintliche Opfer, ein Jude im Exil, im Versteck, nimmt seine Opferrolle nicht an, wird zum politischen Subjekt, zum aktiven Beobachter der Zeit. Über Jahrzehnte bewahrte Kurt Bloch sein Werk in seinem Haus in New York auf. Er starb 1975. Seine Tochter Simone Bloch stellt das Unterwasserkabarett nun dem Jüdischen Museum Berlin zur Verfügung, wo es erstmals öffentlich gezeigt wird.
Die Arbeit, die das Jüdische Museum geleistet hat, fühlt sich für mich und meine Familie wie ein Geschenk an. Dass es Kurt Bloch und sein Unterwasserkabarett ans Licht bringt und die Bedingungen und Gefühle beleuchtet, die zu diesen Gedichten im Versteck führten. Wir sind sehr stolz, dass er der Welt in dieser Weise präsentiert wird. Es ist auch für mich persönlich sehr berührend, eine Rolle dabei gespielt zu haben, meinen Vater zurück nach Deutschland zu bringen, was er immer als sein wahres Zuhause gesehen hat. It's also very touching to me personally to have played a role in bringing my father
back to Germany, which he always viewed as his true home. Kurt Bloch schüttet seinen Spott aus über die Nazi-Propaganda, wie er sie in Zeitschriften aus Deutschland vorfand oder auch aus niederländischen Publikationen, die der deutschen Zensur unterlagen. Er mokiert sich über die führenden Nazi-Persönlichkeiten und Diplomaten, über deutsche Sparsamkeit und Kriegswirtschaft. Er textet das Horst-Wessel-Lied um und er betrauert die verjagten, geschundenen und ermordeten, zu denen auch seine Schwester gehört. Kurator Aubrey Pomeranz sagt über Kurt Blochs Werk:
Er versteht sich selber als Chronist seiner Zeit. Und das Interessante ist es, dass aber erst im Dezember, Januar 1944 beginnt er dann Zeitungsausschnitte in den Heften hinein zu kleben. Und der schreibt, der reagiert auf diese Zeitungsmeldungen, die natürlich alles von den Nazis kontrolliert sind.
Mit der Ausstellung über Kurt Bloch setzt die Direktorin des Berliner Jüdischen Museums, Hetty Berch, auch einen persönlichen Akzent. Sie ist eine niederländische Jüdin und bringt mit der Ausstellung eine Geschichte aus ihrer Heimat nach Berlin.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Diese sehr gezielte Produktion auch. Ich kenne sehr viel Tagebücher, auch wie Menschen im Versteck in der Zeitung gewesen, so dass diese. Aber das ist anders, weil das ist mehr so ja, ein Tagebuch, wie Anne Frank dann auch ein Tagebuch ist. Das ist anders als dies. Dies ist wirklich eine bewusste künstlerische Produktion.
Hetty Berch erzählt, ihr Großvater habe im Versteck ein philosophisches Werk geschrieben. Kreativität war für viele, die im Untergrund lebten, ein Rettungsanker.
Die Menschen saßen die ganze Zeit innen, konnten nicht nach außen gehen und ja, das war natürlich ganz schwierig und das sagt Kurt Bloch auch. Das hat diese Funktion für ihn auch, um an die Zeit durchzukommen, an etwas festhalten zu können.
Ein eindrückliches Zeugnis kreativen Widerstands gegen Krieg, Desinformation und Verfolgung nennt das Museum Kurt Blochs Werk. Aber es ist weit mehr. Es ist Ausdruck der Würde des Menschen im Versteck. Er bewahrt sich das, was sein Wesen ausmacht.
Kurt Blochs Unterwasserkabarett, die Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin, ist bis zum 26. Mai zu sehen und wird von einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm begleitet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Bremer Dokumentarfilmerin Annette Ortlieb regt eine Bibliothek der Dokumentarfilme an. Die wenigsten dieser Filme schafften es auf die großen Leinwände, schreibt die Regisseurin und Produzentin in einem Gastbeitrag im Bremer Weserkurier. Die allermeisten dieser Schätze blieben wenigen Festivalgängern und versteckten Sendeplätzen vorbehalten, so Ortlieb wenige Tage vor dem Start der Berlinale am kommenden Donnerstag. Eine solche Bibliothek kann Ortlieb zufolge auch dazu beitragen, die komplexen Leben von Menschen besser zu begreifen. Das Gleimhaus Halberstadt übernimmt auf Wunsch des Autors sowie Filme- und Fernsehmachers Alexander Kluge einen Teil seiner Sammlung zur dauerhaften Präsentation. Konkret gehe es um das gesamte literarische Werk des Dichters und Chronisten, persönliche Erinnerungsstücke an die Familie, einige Filme und Kurzfilme sowie Arbeiten von kooperierenden Künstlern, sagte die Direktorin des Gleimhauses Ute Pott der Deutschen Presseagentur. Man wolle einen dauerhaften Begegnungsort für Kluge schaffen, sagte sie. Kluge ist in Halberstadt geboren und seit 2017 Ehrenbürger der Stadt. Ein konkretes Zeitfenster für das Vorhaben gibt es noch nicht. An den Münchner Kammerspielen hat gestern und heute eine Konferenz über digitale Transformation und Nachhaltigkeit im Theater stattgefunden. Dabei gehe es auch zum Beispiel um die Digitalisierung des Fundus, sagte der Transformationsmanager des Theaters Mike Romberg im Deutschlandfunk. Es solle auch der CO2-Fußabdruck des Theaters gemessen werden. Er wünsche sich als Ergebnis des Transformationsprozesses unter anderem eine größere Beteiligung der Stadtgesellschaft am Theater und eine bessere Vernetzung der Häuser, so Romberg.
Was da bleibt, ist vor allem das Gefühl, ich bin nicht alleine. Es entstehen in den Gesprächen so viele Gemeinsamkeiten, die man entdeckt, und das geht von dem Problem, den man mit seiner Dispositionssoftware am Haus hat, bis hin zu den Ideen, zu anderen Themen, eigene Gruppen zu bilden, also diese Partnerschaften und Netzwerke zu knüpfen und Banden zu bilden. Das ist das, was bleibt und das, was wir auch erreichen wollen, was dadurch entsteht.
Soweit die Kulturnachrichten. Danke, Christian Riedl. Refuge, also Zuflucht, ist das Thema der vierten Lagos-Biennale in Nigeria. Das ist eine der wichtigsten Kunstausstellungen auf dem afrikanischen Kontinent. Schon die letzte Biennale hatte dieses Thema Zuflucht, fand wegen Corona aber nur online statt. Der Bildhauer Folakunle Oshun ist seit Gründung Direktor der Biennale und er hat sich diesmal für einen besonderen Ort entschieden, den Tafawa Balewa Square in der 16 Millionen Einwohner Metropole Lagos. Dort ist auch der Sitz des Goethe-Instituts Nigeria, geleitet von Nadine Siegert. Und sie war für uns auf der Biennale, die nach 8 Tagen heute zu Ende gegangen ist. Guten Abend, Frau Siegert.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ich habe mir ein paar Fotos von dem Tafawa Balewa Square angeguckt und die haben mich ehrlich gesagt ein bisschen an den Flughafen Tempelhof und das Tempelhofer Feld in Berlin erinnert. Was ist denn das für ein Ort?
Das ist ein schöner Vergleich, den hatte ich heute tatsächlich auch. Ich stand mit Folakunle Oshun auf den Rängen und wir haben uns den Platz gemeinsam angeschaut und er war selbst schon öfter in Berlin und wir haben beide gesagt, das wäre so schön, wenn das Tempelhofer Feld von Lagos werden würde mit Skatern und mit Leuten, die Picknick machen. Das ist es leider nicht oder noch nicht, vielleicht geht dieser Traum ja in Erfüllung. Der Tafawa Balewa Square ist ein historischer Ort mitten auf Lagos Island, also dem historischen Stadtzentrum von Lagos. Es war ursprünglich mal eine Pferderennbahn, die während der Kolonialzeit noch aufgebaut wurde und dort haben Pferderennen stattgefunden. 1972 wurde dann auf diesem Platz ein riesiger Betonplatz gebaut, der 55.000 Sitzplätze hat, aber zu manchen Gelegenheiten auch über 100.000 Menschen umfasst. Es ist ein historischer Ort insofern, dass 1960 an diesem Ort die Unabhängigkeit Lagos gefeiert wurde. Seitdem finden hier immer wieder politische Paraden, politische Veranstaltungen statt. Zum Beispiel wird hier jedes Jahr der Tag der Demokratie gefeiert. Aber vielleicht die wichtigste Veranstaltung für Lagos ist das jährliche Gospelkonzert, was dort ausgerichtet wird. Also es ist ein wichtiger Ort, allerdings finden in den Pausen nach diesen Veranstaltungen keine weiteren Veranstaltungen statt. Der Platz ist dann geschlossen, es ist kein öffentlicher Ort, deswegen ist der Vergleich mit Tempelhofer Feld leider erstmal noch ein Traum.
Mhm. Zuflucht schaffen, darum geht es in den meisten Beiträgen dieser Biennale. Ist das schon auf den ersten Blick erkennbar?
Ich würde sagen, ja. Es sind ungefähr 10 Pavillons, so werden sie genannt, auf dem Platz zu finden. Die sehen ganz unterschiedlich aus. In die meisten kann man auch reingehen. Also man kann sozusagen dort vor der Tageshitze Zuflucht suchen. Und die sind ganz unterschiedlich gestaltet, sehen alle ganz unterschiedlich aus. Es gibt zum Beispiel einen Ort, der eine Kirche nachahmt. Andere Orte sind eher Ausstellungsräume. Und in den meisten Pavillons wird das Thema Zuflucht tatsächlich auch inhaltlich verhandelt. Also es ist tatsächlich so, dass dieser Ort nicht unbedingt ein sehr anheimelnder ist. Also man läuft wirklich auf dem Platz. Es ist sehr heiß, es ist sehr weit und es ist dann natürlich sehr schön, Zuflucht in den Pavillons zu finden und sich dann auch inhaltlich mit den unterschiedlichen Perspektiven zu beschäftigen, die die verschiedenen KünstlerInnen und Kollektive für dieses Thema gefunden haben.
Weltweit erleben wir, dass die Kunstbiennalen immer politischer werden. Wie politisch ist denn das, was da verhandelt wird?
Ich würde sagen, die Projekte sind alle sehr politisch. Es geht um ganz unterschiedliche Themen. Viele der Projekte nehmen Bezug auf politische Ereignisse, auch der Vergangenheit. Viele setzen sich tatsächlich mit zum Beispiel panafrikanischen Konferenzen oder auch Festivals auseinander, nehmen dies als Ausgangspunkt, um auf heutige Themen hinzuweisen. Viele Projekte beschäftigen sich mit der weiter bestehenden oder auch zukünftigen Ungleichheit auf dem Planeten, beschäftigen sich mit Kolonialismus, beschäftigen sich mit der Vorherrschaft weißer Stimmen, auch im Kunstraum. Also es sind schon sehr, sehr politische Projekte, die teilweise aber auch sehr lokale Lösungen oder sehr lokale Stimmen einfangen und dadurch eine sehr afrikanische oder auch eine sehr nigerianische Perspektive auf diese Themen werfen.
Kommen die Künstlerinnen und Künstler also überwiegend aus Nigeria?
Nicht unbedingt. Es ist tatsächlich eine sehr internationale Biennale. Die meisten Projekte sind Gruppenprojekte, kollektive Projekte und bestehen auch aus teilweise sehr internationalen Gruppen. Es gibt einige nigerianische KünstlerInnen dabei, die meistens dann aber auch wiederum mit anderen internationalen KünstlerInnen gearbeitet haben.
Was für ein Publikum zieht diese Biennale an? Also ist die vor allen Dingen wichtig für die Stadtbevölkerung von Lagos, für das Land Nigeria oder strahlt sie auch in andere Länder des Kontinents aus?
Das habe ich mich auch die ganze Woche gefragt und das versucht ein bisschen zu beobachten. Ich glaube, die ersten Tage der Biennale, vor allem auch die Eröffnung letzte Woche Samstag, war tatsächlich sehr international. Es waren sehr viele Leute da aus Europa, aus den USA, aber auch aus anderen afrikanischen Ländern. Es war wirklich ein sehr internationales Kunstpublikum. Diese, ich sag mal, internationale Kunstszene, die sich tatsächlich vor allem mit Ausstellungen, Großausstellungen des globalen Süden beschäftigst. Da waren sehr, sehr viele Leute da. Aber es waren tatsächlich auch viele KünstlerInnen und Kulturschaffende aus anderen afrikanischen Ländern da, zum Beispiel aus Ghana, aus Südafrika. Dann im Laufe der Woche hat sich's etwas ausgedünnt. Und heute war tatsächlich nochmal ein schöner Tag, weil heute hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es jetzt eine Lagos-Biennale wird. Für Lagos und für Nigeria. Und jetzt ist es schade, dass die Biennale heute zu Ende ging, weil ich glaube, wenn sie jetzt noch eine Woche oder zwei länger dauern würde, dann würden tatsächlich die Lagosians kommen. Und deswegen ist es ein bisschen schade, dass es heute schon vorbeigegangen ist.
Ich würde gerne noch mal kurz auf diesen Punkt zurückkommen. In Deutschland und Europa versucht man ja bei Kunstausstellungen den Blick mehr und mehr zu weiten, also den globalen Süden mit einzubeziehen. Wenn Sie die Documenta oder die Biennale in Venedig mit der Lagos Biennale vergleichen, wo sind da Gemeinsamkeiten? Was ist anders?
Also ich finde, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Also wie wir am Anfang schon gesagt haben, es sind sehr politische Arbeiten, die wirklich gesellschaftskritische Themen aufgreifen, die sich mit aktuellen politischen Situationen beschäftigen und die dann eben versuchen, mit der Form der zeitgenössischen Kunst auszudrücken. Das hat hier auch stattgefunden. Es hat auch die Idee der Pavillons aufgegriffen, also auch hier ähnlich wie Venedig, aber eben nicht in der Form der Nationalpavillons, sondern in Form kollektiver Pavillons, die eben zusammen denken und zusammen versuchen, sich mit Themen zu beschäftigen. Was vielleicht anders ist, ist, dass es eben doch sehr nach innen schaut. Also ich habe heute zum Beispiel länger in einem Pavillon gesessen eines Künstlers aus Kamerun, der aber hier in Nigeria lebt, weil er aus Kamerun nach Nigeria geflohen ist. Und das war ein fast eine Stunde dauerndes Gesangsritual, in dem es auch sehr stark darum ging, eine Form der Erinnerung an den Kolonialismus zu formulieren. Also so habe ich es verstanden. Da ging es, so habe ich es interpretiert, auch um so eine Art Klage oder Anklage, aber auch der Versuch der Heilung eben durch Gesang. Also diese doch sehr, wie viele Künstler das auch formulieren, indigenem Wissen verbundenen Kunstprojekte hat man viel gefunden. Es gab sehr viel performative Arbeiten, es gab sehr viel prozessorientierte Arbeiten. Vieles war sehr stark im Entstehen und hat während der ganzen Woche angedauert. Es gab Arbeiten, die wurden noch, oder Installationen, die wurden noch im Laufe der Biennale verändert. Also es war eine sehr bewegte Biennale. Das finde ich schon sehr stark verbunden eben auch mit nigerianischen oder vielleicht auch afrikanischen Formen der Kunst, die ja sehr stark verbunden sind mit Tanz, mit Performance, mit Prozesshaftigkeit, mit Gesang und mit dem Tun und nicht nur dem Zeigen.
Sie leiten ja, Frau Siegert, das Goethe-Institut Nigeria. Ist das in irgendeiner Form eigentlich beteiligt?
Wir haben zwei Projekte finanziell unterstützt. Einmal den Pavillon von Anna Ehrenstein und ihrem Team, die Albanian Conference. Das ist ein Projekt, das eben auch sehr prozesshaft orientiert ist, das schon an vielen Orten stattgefunden hat, nicht nur in Albanien, sondern interessanterweise 2021 noch in Russland auf der Uralbiennale gezeigt wurde und jetzt eben auch nach Lagos gekommen ist, also tatsächlich hier auch sehr interessante Stationen gemacht hat. Und die zweite Arbeit, die wir unterstützt haben von Maria Teresa Alves, einer brasilianischen Künstlerin, die in Berlin lebt, die hat einen Zufluchtsort für nicht menschliche Wesen geschaffen, für Tiere, für Insekten und für Reptilien, den sie auch auf dem Tafawa Balewa Square eingebaut hat. Also zwei Projekte, die zu uns passen, zu unserer Arbeit passen und wo wir eben KünstlerInnen, die in Berlin leben, unterstützen konnten, ihre Arbeiten hier zu zeigen. Darüber hinaus waren wir aber inhaltlich nicht an der Biennale beteiligt, sondern vor allem eben als Gast zugegen.
Nadine Siegert, Leiterin des Goethe-Instituts Nigeria, war richtig viel unterwegs auf der 4. Lagos-Biennale, die heute zu Ende gegangen ist. Und es klingt so, als ermögliche Ihnen das, über die Kunst, das Land, den Kontinent noch anders und irgendwie auch weiter zu verstehen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Siegert.
Sehr gerne, vielen Dank.
Klänge. Für eine Opernaufführung in Dresden, die arabische Oud, führt in die Zeit der muslimischen Herrschaft über Andalusien und die Rückeroberung durch die Spanier. Aber es bleibt nicht bei der Oud in Detlef Glanerts neuer Oper, die heute Abend in der Semperoper uraufgeführt worden ist. Die Jüdin von Toledo. Das ist ursprünglich ein Trauerspiel von Franz Grillparzer. Es geht um den katholischen König Alfonso VIII. Er verliebt sich in die Jüdin Rachel, während die Mauren vor den Toren von Toledo stehen, um Alfonsos Armee zu schlagen. Doch der denkt nur noch an die Liebe, weshalb die Königin gemeinsam mit dem Hofstaat Rachel töten lässt. Die Jüdin von Toledo. Der Komponist Detlef Glanert hat jetzt also gemeinsam mit dem Librettisten Ulrich Treichel Grillparzers Schauspiel als Oper geformt. Uraufgeführt heute Abend an der Dresdner Semperoper und von Deutschlandfunk Kultur 3 Stunden zeitversetzt übertragen. Nicht am Radio, sondern vor Ort war der Musikkritiker Uwe Friedrich dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Ein Opernlibretto ist immer eine Verknappung der Vorlage. Worauf haben sich Detlef Glanert und Ulrich Treichel konzentriert?
Einerseits tatsächlich auf diese Liebesgeschichte von Alfonso und Rachel. Es gibt eine große, ausgedehnte Szene im Garten, die ein bisschen musikalisch an Tristan und Isolde erinnert. Und szenisch ist das in der Inszenierung von Robert Carson ein Traum der Versöhnung der drei monotheistischen Religionen. Angesiedelt von ihm, der auch mit dem Kostümbildner Luis F. Carvalho für das Bühnenbild zuständig ist, in der Kathedrale, Moschee-Kathedrale von Cordoba. Wir sehen diese diese Säulen, tief gestaffelten Säulengänge. Wir sind also gleichzeitig im Garten und in der Moschee. Also es wird auf diese Religionshintergründe und die Vermischung der drei Religionen in Andalusien hingewiesen. Und dann auf der anderen Seite die große Haupt- und Staatsaktion in kalten Räumen mit Bänken und riesigen Verwaltungstischen, die Welt, die in der es nur um Macht geht und nicht um Liebe. Ein schwacher König in der Midlife-Crisis, der quasi seine Sinne verliert und eine extrem machtbewusste Königin, die ihn dann wieder zur Raison bringt.
Bei drei Religionen und den musikalischen Traditionen des Mittleren Ostens und Südeuropas droht der Vorwurf der kulturellen Aneignung. Wie geht Detlef Glanert damit um? Also was für eine Klangsprache findet er?
Detlef Glanert ist ein ungeheuer wirkungsbewusster Theaterkomponist, ein Opernkomponist, der die Form des 19. und 20. Jahrhunderts kennt, studiert hat, immer wieder Anklänge, ich sag mal, der musikalischen Struktur deutlich macht. Also ich habe schon erwähnt, Tristan und Isolde, wir hören eine Stimme aus der Ferne, wie Brangänes Mahnruf bei Wagner. Hier ist es aber ganz anders gewendet. Hier ist es kein Mahnruf, hier ist es ein Liebestraum. Es gibt die große Szene der Königin, die gemahnt an Herodias in Richard Strauss' Salome oder Clytemnestra in seiner Elektra. Die sind ja in Dresden uraufgeführt worden. Auch das ist garantiert kein Zufall bei Detlef Glanert. Er nutzt das große Orchester, spielt die Staatskapelle Dresden unter Jonathan Darlington mit einem ungeheuren Farbenreichtum. Und diese Oud, da wäre mein vorsichtiger Einwand nicht der der kulturellen Aneignung. Das ist, halte ich für einen ganz problematischen, um nicht zu sagen unsinnigen Vorwurf in diesem Zusammenhang. Diese Oud taucht aber auf, ist ja konnotiert für uns eben mit der arabischen Musik. Die arabischen Streitkräfte stehen aber vor den Mauern von Toledo. Die spielen eigentlich im Stück überhaupt keine Rolle. Sie stehen, der Klang der Oud steht im Stück eher für die Utopie eines Ausgleichs der Religionen, hat aber mit der eigentlichen Handlung des Stücks nichts zu tun. Also da knirscht es für mich dann doch ein bisschen.
Sie haben ihn erwähnt, den kanadischen Regisseur Robert Carson. Eine Aktualisierung würde vielleicht naheliegen. Wie zeigt er die Geschichte?
Sie hören schon. Im Grunde zeitlos, würde er wahrscheinlich sagen. Die zünden sich dann aber doch Zigaretten an und der König läuft im modernen Straßenanzug rum. Also wir sind nicht um 1190, auch wenn wir eben die Moschee von Cordoba im Grunde als Architektur Zitat sehen, sondern es wird eine Gegenwärtigkeit behauptet. Natürlich die Religionskonflikte, dass es jedem bewusst sind, so aktuell, wie sie immer schon waren zwischen den dreien. Aber dieses Stück von Grillparzer ist aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und steckt da wirklich knietief drin. Da gibt es lange, lange, lange dynastisch-monarchisch-dynastische Überlegungen. Im 19. Jahrhundert natürlich Alltag des europäischen Publikums, dass das sieht. Die wissen das, für die oder wussten das, für die ist das aktuell. Für uns ist das nun wirklich nicht mehr aktuell. Und das ist mein Hauptproblem mit dieser Oper, dass die Vorlage meiner Meinung nach kein besonders starkes Stück ist. Leon Feuchtwanger hat einen viel stärkeren Roman geschrieben, als Franz Grillparzers Drama aus dem 19. Jahrhundert ist.
Dirigent des Abends, also Jonathan Darlington. Waren die Solisten und die Staatskapelle Dresden die richtigen für Detlef Glanerts Musik?
Unbedingt. Er hat es auch für diese Solisten geschrieben, für Christoph Pohl als diesen schwächlichen König Alfonso, der in die Liebe sich flüchtet. Er hat sich mit ihm vorher getroffen und diese Rolle diskutiert. Heidi Stober ist eine großartige Rachel und Tanja Ariane Baumgartner eine tolle Eleonore von England, vor der man richtig, richtig Angst haben kann, wenn die ihrem Mann mal den Kopf wieder gerade rückt. Auch Markus Marquardt, Ensemblemitglied in Dresden. Es wird richtig gut gesungen. Glanert schreibt ungeheuer versiert für die Stimmen und Jonathan Darlington treibt es manchmal in die Lautstärke, Exzesse, aber die Staatskapelle kann das natürlich super spielen.
Und das Publikum war es auch laut oder leise?
Das Publikum war während der Aufführung leise, wie es sich gehört. Also es ist wirklich mitgegangen bei diesem Sujet, bei diesem Stück. Hinterher ganz, ganz großer Jubel, eigentlich durch die Bank, weil natürlich die Aktualität des zugrunde liegenden Themas erkannt worden ist, klar.
Uwe Friedrich über die heutige Uraufführung an der Dresdner Semperoper, die Jüdin von Toledo von Detlef Glanert. Ulrike Timm hat sich jetzt nochmal die Stapel der gedruckten Feuilletons dieser Woche vorgenommen und neu gewichtet.
Tonwechsel in Halberstadt. Dort intoniert eine Orgel ein Werk von John Cage, As Slow as Possible, das langsamste Musikstück der Welt. Im September 2640 will man damit fertig sein. In 639 Jahren also. Das ist wirklich eine sehr zuversichtliche Wette auf die Zukunft. GEMA-Gebühren fallen übrigens nicht an. Abgerechnet wird immer erst nach Ende einer öffentlichen Aufführung und naja, das liegt halt doch recht weit entfernt. Ob's die Welt und also auch die GEMA dann noch gibt? Der Spiegel ließ sich den Tonwechsel nicht entgehen. Arno Frank fragte sich, wie es denn wohl klinge, das langsamste Musikstück der Welt, und mutierte glatt ein wenig zum Zen-Buddhisten auf Zeit. Wenn man vom neuen Ton fast nichts hört, gehen die Ohren bald auf absichtslose Wanderschaft. Unversehens finden wir uns in den Mikrokosmos der Geräusche entführt. Wer ihm mit Wertschätzung und Wohlgefallen begegnen kann, hat schon viel von John Cage gelernt und über sich selbst. Eine Portion Zen und eine Portion Hippietum brachte der Dirigent Seiji Ozawa in die klassische Musikszene. Jetzt ist er mit 88 Jahren verstorben. einen der meistbeschäftigten und reisefreudigsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, nennt ihn die Neue Zürcher Zeitung. Denn virtuos zelebrierte Ozawa nicht nur Partituren, virtuos wuselte der umtriebige Musiker auch über drei Kontinente, jettete viele Jahre zwischen den USA, Europa und Asien hin und her. Die Neuzöcher Zeitung erinnert an seine roten Turnschuhe und seine Baseballkappe. Die Frankfurter Allgemeine beschreibt Seiji Ozawa als eruptiv und von tänzerischer Energie am Pult. Für die Süddeutsche Zeitung zählen vor allem das Strahlen und Atmen der Klänge, Musik als Sinnsuche und Beglückung. Weniger erfüllend, bewegend und meditativ waren andere Themen dieser Woche. In der Süddeutschen Zeitung rät Güner Jasmin Baltschi jüdischen Freunden mehr oder weniger Neukölln zu meiden, also den Bezirk, in dem sie Integrationsbeauftragte ist. Die Feindseligkeit gegenüber Juden gehört für mich zum Alltag, seit ich ein Kind in Berlin war, schreibt sie. Und während Politiker aller Parteien nun seit dem 7. Oktober das Mantra des Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland beschwören würden, gelte keinesfalls für alle, aber für viele Einwanderer, besonders für Muslime, dass ein eingefleischter Antisemitismus ein nahezu selbstverständlicher Teil ihrer kulturellen Identität sei. Wer das nicht erkennen will, meint Güner Baltschi in der Süddeutschen, wird nie etwas verändern. Ob pathetische Statements etwas ändern, das sei dahingestellt. Die Taz dokumentiert einen Brief, in dem sich Lehrende der Berliner Universität der Künste in scharfer Form von pro-palästinensischen Veranstaltungen distanzieren, die von Studierenden organisiert wurden und auf denen antisemitische Parolen und Zeichen verwendet wurden. Darin heißt es weiter: Wir begrüßen einen kritischen Austausch über das Geschehen im Nahen Osten, der auf respektvollem Umgang und Kenntnis von historischen Fakten basiert. Politische Diskurse, sofern sie in Universitäten stattfinden, sollten in der Analyse von komplexen Zusammenhängen differenziert bleiben, ohne zu stigmatisieren und zu gewaltsamen Ausdrucksformen zu greifen. Das sollte eigentlich nicht nur an Universitäten gelten, aber rhetorisch ist natürlich alles drin. Im Fall des jüdischen Studenten, der vor ein paar Tagen von einem Kommilitonen niedergeschlagen wurde und mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus kam, geht die Staatsanwaltschaft von einem gezielten Angriff mit antisemitischem Hintergrund aus. Die Freie Universität erteilte dem Tatverdächtigen erst Tage später Hausverbot für 3 Monate. Eine Exmatrikulation sei rechtlich nicht möglich. Die Frankfurter Allgemeine befürchtet Ausverkauf im Museum. Noch vor der Grundsteinlegung des Museums der Moderne in dieser Woche seien nämlich 3 hochkarätige Gemälde verkauft worden, die als Teil der Sammlung Herzstück des künftigen Museums seien. Oder vielmehr hätten sein sollen, denn sie wurden ja bereits verkauft. Damit sind 2 Warhols und 1 Twombly für die Öffentlichkeit wahrscheinlich für immer verloren. Bestürzt, nein, richtig wütend ist FAZ-Autor Hubertus Butin darüber, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz diese Verkäufe durch die Familie Marx zugelassen habe und in ihrer Bedeutung jetzt herunterspielt. Die Stiftung verwies nämlich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen darauf, dass es immer noch einen sehr umfangreichen Kernbestand gebe. Das ist in etwa so, als würde der Louvre dem Verkauf der Mona Lisa zustimmen und dies dann mit folgenden Worten kommentieren. Stellt euch nicht so an, wir haben ja noch viele andere schöne Bilder. Taz und Süddeutsche Zeitung würdigen die Fotografin Helga Paris, die im Alter von 85 Jahren verstarb. Sie habe das Leben in der DDR fotografiert, so wie es war. Kein Schwarz-Weiß, sondern alle Zwischentöne ließen ihre Aufnahmen spüren. Bei Helga Paris gelte, Grau ist eine warme Farbe. Beide, Süddeutsche und Taz, beleuchten übrigens dieselbe, ikonisch gewordene Fotografie von Helga Paris, die Alltagsaufnahme einer Straße aus dem Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg. Bröckelnde Fassaden, nebliges Licht, jedoch, so schreibt es Annette Gröschner in ihrem warmherzigen Nachruf in der Taz, etwas Lebendiges, Unverwechselbares aber gibt es auf dem Foto. Eine Taube mit weit ausgebreiteten Flügeln. Grau wie alles andere, aber im Anflug.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick, und das war Fazit mit Britta Bürger.